Okay, Nehemia 13, das letzte Kapitel. Nehemia Kapitel 1 bis Kapitel 12 umfasst ein Jahr in diesem Tagebuch von Nehemia. Und die haben echt viel erreicht in dem Jahr. So das, die Rückführung von Babel ins verheißene Land, dann haben die die komplette Mauer gebaut, und das ist ein Riesengebiet. Und so viele Menschen waren das nicht. Sie hatten Hunger und Armut, mussten ihre Kinder versklaven. Und da war dieser Drang und dieser Hunger nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit. So, und das ganze Volk fragte wie ein Mann einstimmig, so ein Esra, du hast die Schriften, lest uns vor, wir wollen hören, was in der Bibel steht. Ne, und die Versammlung fängt an und hört das erste Mal Gottes Wort viele. Ne, so, und auf einmal ist da eine Erweckung und eine Freude und die Juden tun Buße und säubern sich so und leben das Leben, wie Gott es geplant hat. Ne, für sie. Wie er es bestimmt hat, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und er möchte, dass die Menschen in Ordnung leben, weil das uns gut tut. Und du siehst, wie diese Freude wächst und auf einmal fängt der Gottesdienst an, lebendig zu werden. Das ganze Volk lobt und dankt und preist. So, werden Leiter wieder eingesetzt, die den Dank leiten, Menschen eingesetzt, so in Berufen, die den Lob und den Preis leiten, Menschen eingesetzt, die die Opfer und die Feste und die Überwachung leiten, das Wort und so weiter. Und du siehst, wie das ganze Volk, als die Mauern, die Tore fertig sind, und der Lobpreis und der Dank und der Preis einfach im Herzen ist, so ein über die Mauer geht und das ganze Umfeld hört einfach dieses Preisen und diese Freude in Gott. Ne? Da ist ein Volk, das von neuem erweckt ist. So ein schon immer berufen und erwählt als Volk Gottes, aber jetzt ist der Geist auf sie gekommen und sie sind lebendig. Ne? So ein, das ist das, was Gott sagt, das ist ein Gottesdienst, der mir wohlgefällt. Ja. Das ist ein Gottesdienst, wie Gott ihn sich auch heute wünscht, 2019, wenn er sein Volk ansieht. Nicht Menschen, die betrübt und beladen sind und freudlos und danklos und lob- und preislos im Herzen, ne, die das nur äußerlich tun, weil man es so macht als Christ, sondern Menschen, die wirklich zufrieden sind einfach. Das sind die Menschen, wo Gott anguckt und sagt, das ist ein Gottesdienst, der gefällt mir. Das ist ein Wohlgeruch. Das sind Gebete, die hebe ich mir auf. Wie man es in Offenbarung lesen, so, wo alle unsere Gebete, die je gebetet wurden, einfach als Räucheraltar hochkommt und nochmal riecht und sagt, das ist ein Wohlgeruch, das ist gut und jetzt erhöre ich. So, das sind ein Herz, eine Seele, die zu Gott weint, ist für Gott ein Wohlgeruch, was Kostbares. Jede einzelne Träne, die du je geweint hast in Christus, die ist gesammelt. In der Flasche steht eine Offenbarung. Ja, so ein Das Einzige, worum es Gott geht, ist, dass das Herz der Menschen endlich auf ihn gerichtet ist und nicht nur der Kopf und das Tun und was auch immer. Unser Herz, genauso wie meine Frau Anrecht und eine Pflicht hat, so auf mein Herz. Nicht nur diesen Ring, nicht nur diesen Bund, nicht nur das Versprechen, ihr treu zu sein und treu zu bleiben und für sie zu sorgen und zu versorgen und für meine Kinder ein Vater zu sein, um sie zu entlasten. Und sie nicht allein erziehen zu lassen. Nee, meine Frau hat als allererstes den Anspruch auf mein Herz, dass ich sie einfach mag und lieb hab und mit ihr sein will. Dass sie einen Wert hat für mich, den ich einräume, so ein mir gleichwertig und wenn noch besser, mehrwertig. So ein, und das ist dieser Ehebund, so den Gott mit uns Menschen gemacht hat, auch mit seinem Volk hier schon. Ja. Und 12 Jahre sind jetzt vergangen. Nehemia ist wieder zurück zur Arbeit, zum König, Artasasta oder wie er auch immer hieß. Ne? So ein, macht da weiter seinen Mundschenk, seinen weltlichen Beruf, wenn du so willst. Israel, die Juden machen ihr Ding da weiter und bauen weiter auf, ne? Bauen ihre Höfe wieder auf, und die Ländereien, die Wirtschaft, die Familie und so weiter. Ne? Leben halt ein Leben wie wir gerade. Ne? So ein, und 12 Jahre sind vorbei und jetzt, 20 Jahre Pause. Und jetzt bittet Nehemia nochmal um Urlaub. Lesen wir den noch her, weiter unten. So ein, in Vers 6. Ne? Und er kommt zurück, um zu gucken, okay, wie ist es jetzt? Was ist jetzt passiert? Wir müssten denken, dieses auferweckte Volk, das so gepriesen und gelobt und gedankt hat, das so in Gottes Wort widersteht und einfach ja diese Liebe und Gott in den Gesetzen und Geboten findet, so wie König David damals, ne, die müssten jetzt immer noch ein starkes geistliches Volk sein, ist aber leider nicht so, weil der Mensch halt dumm ist, ne, und hartherzig und selbstsüchtig und habgierig. Und so kommt Nehemia nach 20 Jahren zurück. Und wir lesen 13, Vers 1. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Mose gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte, ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Biljam gegen sie angewarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott wandelte den Fluch in Segen und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Das kommt später nochmal, deswegen lesen wir es noch weiter. Vorher aber hatte Eljaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobitschas, diesen Tobitscha eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch, die Geräte gelegt hatte, dazu den Zehnten von Korn, Most, Öl und die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, da war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasasters, des Königs von Babel, also hieß er, war ich zum König zurückgegangen, aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Und als ich nach Jerusalem kam, da erfuhr ich von dem Bösen, das Eljaschib dem Tobitscha zuliebe getan hatte, indem er ihnen eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobitschas vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammer zu reinigen. Und dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, die Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Nehemia kommt zurück, und wenn wir jetzt durch das Kapitel sehen, dann sehen wir, der ist entsetzt. Es ist ein absolutes Chaos. Und das, was so schön war und was das Volk so genossen hat und was das Volk auch so berührt hat und ihm, dem Volk selber, trotz Armut und Bedrängung wieder Kraft und Freude gegeben hat, das war, haben sie verlassen und sind zurückgekehrt zum Alten, und Gott haben sie immer mehr verdrängt aus dieser Mitte. Ja. Tobija und nachher sehen wir noch Sanballat wohnt auch da, so ein, das waren die Erzfeinde Gottes. Also das waren die Erzfeinde der Juden, die die ganze Zeit von Anfang an schon bei der ersten und zweiten Rückführung immer wieder gedrängelt haben, gesagt haben, wir wollen es verhindern. Die mit List und Tücke immer wieder versucht haben, den Bau der Mauer, den Bau des Tempels und des Volkes als Einheit so zu verhindern. Mit aller möglichen List und ihrer Macht, so ein Gott hat es halt vereitelt. Und jetzt, 20 Jahre später, sitzen die da drin und wohnen sogar im Tempel. Das sind. Und ich muss darüber nachdenken, so, und ich muss halt eingeräumen, so, dass ich das nicht richten kann, weil das ist das, was ich in mir sehe und um mich rum. Ja. So, Nehemia ist für mich so ein Bild für Jesus, der halt in unser Leben kommt und aufräumt, uns Leben schenkt, uns zu einem Volk macht, uns all das gibt, die Ordnung, die wir brauchen, das Wort wieder, die Gemeinschaft mit Gott, und die daraus, die Frucht der Folge davon ist die Freude und die Liebe in Gott. Ne? Und ich sehe, wenn Christus kommt in mein Leben und die Dinge aufräumt und anspricht, so, dann geht es mir auch gut und ich bin bewegt. Ne? Das mag nicht leicht sein manchmal, aber ich sehe meinen Gott, wie er da ist in meinem Alltag. Ne? Wie ich mich wieder hinstrecke und umdrehe und mein Herz erfüllt ist von Gott. Und dann kommen aber die Zeiten, wo Jesus irgendwie anscheinend Urlaub macht, ich weiß auch nicht, oder sich um andere Sachen kümmert, ne, und es einfach ruhig ist. Ne, und das ist die Warnung heute hier, so in den Zeiten ist es für uns halt wichtig, treu zu bleiben in dem, was Christus uns gezeigt hat. Ne, damit diese Freude auch bleibt in Gott. Ne, das ist schon lustig, so, ne? In meinen Augen, und davon bin ich überzeugt, so ist es genauso wichtig, sich sauber zu halten, wie sich zu säubern, wenn Gott spricht. Und sich zu säubern, wenn Gott ins Leben spricht und sagt, hey, pack das raus, nimm das weg, räum da mehr Zeit für mich rein oder für deinen Nächsten. Das ist, da bin ich dabei, weil Gott dabei ist und die ganze Zeit quatscht. Ne? So ein wieder umzudrehen und Buße zu tun, aber und da ist eben dieses knifflige Ding, was schon immer der Fall des Menschen war, seit dem Rauschmiss aus Eden, seit Gott wieder zu den Menschen gesprochen hat, dann treu zu bleiben, wenn Gott dann nichts mehr sagt. So weiter diesen Wert zu erkennen. Ne? So ein, und sich nicht zu vermischen mit dem, wo man weiß, dass es die Freude raubt. Gott hat gesagt, so im 1. Thessalonicher, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und in Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sein Wille ist die Heiligung. Und wir haben jetzt in den ersten 12 Kapiteln gesehen, diese Freiheit und diese Freude, diese Erneuerung, diese Liebe Gottes zu seinem Volk, ne, wie er so auch zu uns hat. Gott freut sich, wenn wir nach ihm fragen. Gott freut sich, wenn er bauen darf. Gott freut sich, wenn wir Freude kriegen und Freude haben und dankbar sind. Ne? Das ist Gottes Heilsplan. Deswegen ist Christus gekommen, nicht um uns irgendwie heilig zu retten, dass wir ewig mit ihm sind. Nee, damit wir uns wieder freuen. Dass wir wieder frei sind, so wie Gott uns geschaffen hat am Anfang. Ne? Gott hat uns nicht geschaffen, um 24 mal 7 mit ihm zusammen zu sein, sondern Gott hat uns geschaffen, einfach damit wir da sind und uns freuen. Gott hat uns im Garten Eden besucht. Und da hat der Mensch sich gefreut und Gott hat sich gefreut, der kam gern zu Besuch. Ne? Aber in der Zwischenzeit, wo er nicht da war, hat der Mensch sich trotzdem gefreut, dass er da ist, dass er Leben hat. Dass Gott ihm so viel Schönes gegeben hat, wo er sich einfach ausstrecken kann und erforschen kann. Alles, was im Garten Eden zu sehen war, war für die Menschen geschaffen und gut. Eine Wohltat, wie ein Urlaub auf ewig, aber ohne nervige Kinder. Ne? So ein, das sind, und dann noch dazu die Krönung, dass der Schöpfer selber gerne immer wieder kommt, als Zeichen dafür, dass er einen lieb hat. So, und die Ewigkeit wird anders sein. Da werden wir ewig mit ihm sein und Christus wird im Zentrum sitzen. Aber auch außerhalb von diesem Zentrum Jerusalem sehen wir, so werden Völker sein. Ne? So, und sich versammeln einmal im Jahr, zum Beispiel im Tausendjährigen Reich, wenn es Laubhüttenfest ist. Und von allen Ecken der Enden werden sie kommen zu Jerusalem, da wo auch wir sind und regieren sollen und werden das Laubhüttenfest feiern. Ne? So, und auch in der Ewigkeit gibt es dieses neue Jerusalem, so, wo Christus mitwohnt und das Licht ist. Was auch immer das heißt. So, keine Ahnung. Ne? So, aber wir sind erschaffen dafür, dass wir uns freuen können. Und das verstehen viele Christen nicht, die es ernst meinen, so, weil das hört sich so falsch an. Ne? Was hat das mit Heiligung zu tun oder mit Heiligkeit so, dass man glücklich ist? Dass man zufrieden ist in seiner Seele. Dass man Gefallen hat an dem, was man in seinem Alltag im Umfeld hat. Ne? Aber darum geht es ja, wenn du guckst, so deine ganzen Probleme, die du hast, sind dadurch, dass du unzufrieden bist. Ne? Diese Unzufriedenheit so mit dem, wer du bist und was du hast gerade. Dieses Gemeckere und dieses ständige Genörgele, dieses ständige sich wünschen, woanders zu sein, was anderes zu haben, mehr zu sein, dass der Partner anders ist, mehr so, wie man es sich wünscht, oder die Kinder oder was auch immer, die Gemeinde und die Gemeindeform und die Predigt und was auch immer, ne? Die Arbeit und der Chef und die Angestellten und ne, dieses ständige Unzufriedensein, unsere Grundsünde. Also und Gott hat uns wieder Zufriedenheit geschenkt in Christus. Und das ist ein Schatz, so den muss man verstehen lernen. Da muss man drüber nachdenken. Das muss man sich zu Herzen nehmen. So ein, ne, weil was heißt es, wenn ein wiedergeborener Mensch zufrieden ist? Einfach zufrieden mit dem, was er gerade ist jetzt. Unabhängig davon, von gestern oder morgen. So, wenn du jetzt zufrieden bist in deinem Christus und in der Wahrheit bleibst, in ihm, dann heißt es, dass du einfach nur ein dankbarer Mensch bist. der keinen Grund hat, sich Sorgen zu machen oder ängstlich zu sein, sondern der hat allen Blick von Augen, dass er loben und preisen kann. Da kann das Umfeld noch so schwer sein, da kann die Ehe noch so hart sein oder die Kinder, die Erziehung noch so bröselig, der Chef noch so dumm, so die Gemeinde noch so hartherzig oder lieblos. So, wenn du als einzelne Person zufrieden bist, dann heißt es, dass du auf Christus guckst, dann bist du im Licht und in der Wahrheit. Dann bist du jemand, der so viel Platz hat in seinem Inneren, damit der andere segnen kann. Dann ist das dieses Wasser, das aus dir rausströmt, wie eine Quelle, die unaufhörlich ist. Dann wird auf deinem Weg, weil das Wasser aus dir kommt, das Wasser des Lebens, da werden auch Bäume wachsen mit Blätter der Heilung, wo Menschen geheilt werden, die an dir vorübergehen. Christus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und ich glaube, das hat er auch so gemeint, weil er hatte nur 3 Jahre als Christus in menschlicher Form. Wir haben jetzt schon über 2000 Jahre. Und wir haben mehr getan, als er in den 3 Jahren tun konnte. Und das ist der Punkt, den die Christenheit heute, glaube ich, vergessen hat. Oft zumindest wenn ich mich angucke, mich als Spiegel nehme, dass Christus genauso durch mir wirken will, wie Gott durch Christus gewirkt hat. Es ist der gleiche Geist, die gleiche Berufung. Das Schlimme ist, wenn wir zulassen, dass der Feind in uns wohnt, in unserem Gottesdienst, in dem Bereich, den eigentlich nur Gott gehört. Wenn wir uns vermischen und wieder zu dem werden, mehr und mehr so, wovor wir schon etliche Male Buße getan haben vor Gott. Wenn wir merken, unser Herz ist hart geworden und fremdbewohnt. Wenn wir merken, da ist keine Freude mehr und der Lob und der Preis, das ist für mich eine Arbeit. Ne? Drüber nachzudenken, wer Gott ist in seinem Wort, ist für mich Arbeit. Ne? Wenn ich merke, ich bin faul geworden in den Bereichen, weil es mich nicht mehr befriedigt, über Gott nachzudenken, Christ zu sein, sondern es befriedigt mich mehr, in der Welt zu sein und mich da bedrängen zu lassen von allem Möglichen. Ne? Und ich gucke mein Herz oft an und ich denke ich bräuchte eigentlich mehr Zeit gerade mit Gott, aber ich verschwende meine Zeit gerade eher mit sinnlosen Sachen. Warum mache ich das? Ich merke, wie ich müde werde davon und wie ich hartherzig werde davon. Wie ich weniger und weniger euch in meinem Herzen habe oder andere Menschen, für die zu bitten, zu segnen, für die zu fragen in Gottes Wort. Ne? Es gibt Zeiten, wo ich nur für mich in Gottes Wort frage. Ich habe eine Frage, ich habe Angst, ich habe Nöte, ich habe Sorgen, ich brauche irgendwie eine Wegweisung und ich nehme ganz fleißig Gottes Wort und suche für mich die Antwort Gottes in dem Wille. Ja. Aber ich weiß, wie es ist, wenn ich in Christus bin und zufrieden als Christ, dann nehme ich auch die Bibel und suche für dich den Weg und die Antwort. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Jemand, der frei ist und der in Christus ist, der hat eine Menge Raum und Platz für seinen Nächsten. Und das, was nur für mich eigentlich ist, das wird für alle in meinem Umfeld. Das ist das, was Christus geschenkt. Das ist Nächstenliebe übrigens. Und schlimm, was hier passiert ist in der Zeit hier. Weil die haben das, was eigentlich zur Versorgung für die dem Volk dienen. Die Leviten und Priester, das waren die, die gesagt haben, meine Berufung ist es, nicht mir mein landwirtschaftliches Dings oder mein Gewerbe aufzubauen, meine Selbstständigkeit, damit ich für meine Familie gut sorge und reich bin und mir all meine Spielzeuge kaufen kann, die ich mir so wünsche, was mein Recht ist als Mensch. Ne, sondern das sind die berufen, auserwählt wurden, ob sie wollten oder nicht zum Teil, wo Gott gesagt, nee, ich sorge dafür, dass du für deine Familie sorgen kannst, und für dich, aber du sorgst dafür, das ist deine Hauptaufgabe, deine Vision, dein Plan, dein Recht, dein Ziel, dass es meinem Volk gut geht. Ja. Viele mussten im Tempelsbezirk leben. Ja. Die hatten da keine großen Ecke oder irgendwas. Und das ist total egal, weil die berufen, der wir jetzt sind, die sind damit zufrieden und okay. Und wenn du da sitzt und ein schlechtes Gewissen jetzt hast und denkst aber ich möchte mein Leben leben, dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, weil dann weißt du, okay, deine Erwählung und Berufung ist nicht in dem Bereich. Deine Berufung ist jetzt nicht da drin, so ein dein Leben aufzugeben, um für andere dich zu investieren, so wie es zum Beispiel meine Berufung ist. Und ich habe damit kein Problem. Sondern deine Berufung, Erwählung ist halt im Stillen zu sein, deine Familie zu lieben, deine Gemeinde zu lieben und deinen Nächsten. Und dann baue dein Reich, aber tu es in Gott. Wir haben alle eine Berufung, aber die, die berufen sind, die mussten ja irgendwie sich ernähren und leben. Und hier kommt jetzt der Feind Gottes rein, baut sich da seine Einzimmerwohnung rein, mit seiner Couch und seinem Sessel und seinem Fernseher, ne, und sitzt da drinnen, wo eigentlich die Versorgung der Leviten sind. Und was passiert ist in Vers 10? Ich erfuhr auch, dass man die Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und die Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit dem Vorstehern und sprach: Warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und ich stellte sie an ihre Posten. Das Volk und auch die Leiterschaft ist einfach aus der Stellung raus, aus dem Herzen raus, diese Wichtigkeit für den Dienst, den geistlichen Dienst der Gemeinde, für den Lob und den Dank. Und es war egal, ob die versorgt werden oder nicht. Die, die gedient haben, die waren so arm dann und konnten sich nicht ernähren. Ihre Familie, die sind geflohen, haben sich Ecke geholt. Ein weltliches Leben gelebt. Obwohl, dieser Tempel, dieser Versammlungsort, wo das Volk zu Gott kommt, der ist ruhig geworden. Keine Sänger, die singen. Kein Leiter, der Dank macht und Leute erinnert: Hey, ihr könnt dankbar sein, hört auf zu meckern die ganze Zeit. Das Wort, die Opfer, die ganze Freude, ne? Weißt du, noch da sehe ich in meinem Herzen so, dass es immer und immer wieder passiert, ne? Da verdamme ich mich nicht für. Weil mein Herz ist genauso hart wie das von denen hier. Ich bin genau der gleiche Mensch und dieser alte Mensch streitet halt. Paulus hat gesagt: Mein Alltag, jede Sekunde ist ein Gottesdienst, ne? Und so halte ich es auch. Und wenn ich in meinen Gottesdienst gucke, dann schmeiße ich oft, verdränge ich die Sachen, die eigentlich Lob und Dank und Preis und Freude mir geben, und ersetze es und lade da irgendwelche anderen Sachen ein, die das halt verdrängen und halt eine andere Stimme, ne? Ein anderer Preis, ein anderer Dank, eine andere Fülle. Weißt du, und der Geist, sagt die Bibel, den Geist Gottes können wir, wie heißt es? Ja, dämpfen, aber betrüben, traurig machen. Ne? Durch diese Hartherzigkeit, durch diese Gottlosigkeit. Und dieses Gewissen, das wir dann verhärten, wird stärker hart und noch stärker hart, bis unser Gewissen Gott komplett verdrängt hat. So wie die Leviten und die Lobpreissänger hier geflüchtet sind, so können wir das auch tun. Ne? Und der Heilige Geist nimmt Flucht. Zumindest der Lobpreis und der Dank. Ne? Und der Dienst. Und die Gemeinheit. Und die Menschen da draußen. Unsere Erwählung und Berufung. Und er räumt hier auf, neben mir, geht durch, Stück für Stück. Und er stritt mit dem Vorstehern. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, von Most, von Öl in die Vorratskammern, und ich setzte Schelemja, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein, und ich gab ihnen Hanan zur Seite, der Sohn Sakkurs, des Sohnes Matanjas. Denn sie wurden für treu erachtet. Und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen. O, gedenke mir dessen, Gott, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, denn die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Ne? Nehemia kommt so und er ist ein Streiter Gottes, ne? Und ein Streiter für Gottes Volk auch. Ne? Und er kommt und er nimmt sich die Verantwortlichen hin und sagt: Hey, so läuft das nicht. Punkt. Ne? Und das Volk tut wieder Buße. Was bedeutet, sie dreht wieder um und macht es wieder so, wie es Gottes Wille ist. So, und Nehemia setzt Leute ein, die in dieser Zeit, wo er weg war, die 20 Jahre, die treu waren. Ja, und lass dir das immer eine Lehre sein, so, und wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt. Das ist eine Lehre, die Christus gebracht hat und die bleibt. Ne, und treu sein, deine Treue beweist nicht in der Zeit, wo es dir gut geht und Christus spricht. Deine Treue wird bewiesen darin, wenn Christus leise ist und der Alltag kommt, so ob du an dem festhältst, was Christus dir vorher schon gezeigt hat. Und das ist der Bereich, wo ich an mir messe und sehe, in dem Bereich, wo da muss noch gebaut werden. Da ist noch eine Menge Bedarf, so, weil ich weiß, mein Herz, die Untreue von meinem Herzen. So, in dem Moment, wo ich Buße tue, bin ich hier mit Gott so, aber in der Sache, wo ich Buße getan habe und die Zeit kommt so, ne, da komme ich wieder zum Alten rein und verliere die Treue. Ne? Treu sein, man ist nicht treu, man lernt treu zu sein. Ne? Und in mir guckt hier, okay, ich muss bald wieder auf Arbeit, ich bin bald wieder weg, so, ich brauche hier Leute, so, die aufpassen und wir brauchen Menschen, die in unser Leben sprechen und uns dort anleiten. Weil wir alle untreu sind. Wir brauchen diese Leiter. Ne? Ich kenne keinen perfekten Pastor, vielleicht kennt ihr einen, gut. So, die Menschen Gottes, die ich kennengelernt habe, die sind alles Deppen. So, ne? Alles schwache Menschen, einfach. Vielleicht sind da manche Heilige oder treuer im Wandel mit Gott als andere, die noch nicht so weit sind und noch lernen. Ne? So, aber für mich machen die Pastoren keinen Unterschied zu denen, die in der Gemeinde sind. Als Mensch, als Heiliger. Ja? Es ist halt nur die Berufung, so da vorne zu stehen. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir uns reinreden lassen. Ja? Und ich kenne Christen, die in Scham sind und die Mischehen führen. Eine geistliche Mischung mit allem. Menschen, die den Platz Freiraum in ihrem Herzen, um da andere Sachen reinzuladen, so, und sich zu beladen, so, und die sind in Scham. Das sind die, die ab und zu mal zum Gottesdienst kommen und während ich predige, so da sitzen. Ne? So danach kommen und sich bedanken, dass Gott so in ihren Herzen gesprochen hat und dann aber wieder eine Zeit lang weg sind in der Welt. Ne? Und das kann ich nicht richten, weil ich kenne das von mir auch. Ne? Vielleicht nicht in der Masse, aber schon. Ne? Aber das ist wichtig, so, dass wir sogar heute nur zum Sonntag kommen, so, weil selbst wenn keiner hier irgendwas sagt und wieder ich der Alleinunterhalt bin, wie meistens, und ja, das ist eine Kritik, ne? Weil manchmal fühle ich mich hier wirklich wie eine Einmannshow, so, und das stimmt mich traurig und ich bin dann oben total zerknittert. Aber ich habe auch gelernt in den Jahren, man kann es so nicht erzwingen, ne? Oder manipulieren, so, das ist eine Sache, die wächst halt oder nicht. So, ne, von daher lasse ich Gott da seinen Raum und er soll machen, was er will. Ne? Aber selbst für mich ist es wichtig, dass Menschen da sind, die mich lenken und mich überraschen und die in meinen Alltag reinsprechen und auch mal mit Gewalt. Ne, auch mal mit Kraft. Ich brauche das auch bei Gott, aber ich brauche das auch von Menschen. Er redet ja durch Menschen. Meistens. Ne? Der Heilige Geist ist in jedem von euch, der von neuem geboren ist. Das heißt, er redet durch euch. Egal, wie du dich dabei fühlst oder was du denkst, wie klein du bist, Sohn, Gott redet durch dich. Ne? Das kannst du nicht wegsprechen, nur für dich selbst. Aber du betrügst dich selbst. Ne? Und das ist eben das Wichtige, dass wir uns reinreden lassen. Und ich kenne viele, die wegrennen. Ne? Die ein Problem haben mit Autorität. Weil es immer so ins Herz geht, so, oder weil man dann immer so reingesprochen wird und der Alltag läuft nicht flüssig weiter, oder das Denken. Ich bin dankbar für Nehemia hier, aber ich bin auch dankbar für all die Nehemias, die Gott mir geschickt hat in mein Leben. Und selbst wenn es nur eine Predigt war, oder nur ein Lobpreislied, oder nur ein Gebet, oder ein Dank von jemandem, oder irgendein Buch, ich bin dankbar, so, dass Gott reinspricht und irgendwie was aufzeigt. Ich brauche diesen Spiegel. Damit ich mich nicht verliere und verloren gehe. Ne? Nehemia hat hier echt Eier in der Hose. So ein Männer bewundere ich eh, so eine Frauen auch. Ne? Die haben Eierstöcke, so ein. Aber weißt du, Menschen, die wirklich treu sind, auch in dem, wo sie wissen, so ein, ich muss jetzt gegen Stolz reden von jemand anderen und jemanden damit demütigen. Ich mache gerade Minuspunkte und gefall dann nicht. Ne? So, die trotzdem einstehen und sagen, hey, ich liebe dich so sehr, und selbst wenn du mich dein Leben lang hasst und dein Leben lang nicht mehr mit mir reden willst, ich liebe dich und ich werde jetzt in dein Leben sprechen. Ich möchte als treu erachtet werden, das war mir schon immer ein Riesenanliegen. Wenn ich eins, weißt du, ich bin nicht der perfekte Mensch, aber wenn ich als eins irgendwie am Ende, ne, man kommt immer mit diesem Beispiel, auf dem Grabstein steht so, aber ne, das stimmt schon. Ist mir wichtig, was die Nachwelt denkt von mir, ne? Oder was mein Umfeld denkt. Ich krieg's ja nicht mehr mit, oder vielleicht schon, wenn ich so runtergucke, so und denk so, ach süß oder scheiße, so ein, wie auch immer. Aber ne, auf dem Grabstein, wenn da steht so ein als treu befunden, so ein hat sich's gelohnt. Das ist doch alles. Loser bin ich eh. Gottes Gnade brauche ich halt, ne? So wie jeder von euch. Ich brauche Gottes Barmherzigkeit und seine Güte. Ich brauche seine Weisheit und seine Kraft, um das zu tun, was ich tun soll. Mein Herz ist hart so, und ich brauche seine Züchtigung, dieses Ermahnen, wo ich wieder umdrehen kann, diesen Spiegel, den er mir vorhält, damit ich erkenne, was wirklich gerecht ist und was ungerecht. Ne? So wie jeder andere auch so, aber ich möchte dieser treue Knecht sein. So, und selbst wenn da nicht steht, treu in vielen, so, aber er war treu in dem Geringen, das ich ihm gegeben habe, dann war ich ein guter Knecht. Ich möchte meine Frau treu sein, ich möchte meinen Kindern treu sein, ich möchte meiner Gemeinde treu sein, ich möchte meinen Menschen im Umfeld treu sein. Ich will nicht, dass da einer nur ist, der sagt so, der hat gelogen, der hat mich betrogen, der hat mir irgendwas versprochen, was er nicht hält. Der hat mir irgendwas vorgezeigt, so was er gar nicht ist. Ne? Für mich ist immer das Schlimmste mit so ein, wenn ich. Das habe ich schon öfters hier in der Gemeinde gehabt, so eine Menschen, die von Christen erzogen wurden, so ein, aber so gebrochen und zermalmt sind davon, dass sie halt sagen, so, die haben mir alles erzählt, aber selber nicht gelebt. Die waren nicht treu. Und dass eine andere Person untreu ist, die es in unser Leben steht, jeder, der das schon erfahren hat, der weiß es, das verletzt andere, unsere Untreue. Das geht nicht nur uns was an, wo wir denken, ja, dann bin ich halt untreu und ja, Gott macht mich besser. Nee. Unser Umfeld beeinflussen wir damit, mit unserer Untreue. Und wir richten eine Menge Schaden an, besonders bei denen, die uns am nächsten stehen. Gott hat gesagt, dann sag lieber nein, anstatt ja oder vielleicht. Lass dein Ja ein Ja sein, sei treu. Und wenn du nicht Ja sagen kannst, sag nein. Bleibst du trotzdem treu in deinem Nein. Zu jener Zeit, da sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben hereinbrachten und Esel beluden und auch Wein und Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwandte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Tyrer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Israel. Da stritt ich mit dem Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, ja, was ist denn das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so? Brachte unser Gott nicht darum all dieses Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt? Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor den Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen. Und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an die Tore auf, damit man am Sabbat keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und die Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein, zweimal. Da verwandte ich sie und ich sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr das nochmal tut, dann werde ich Hand auf euch legen. Und von der Zeit, ja, da kamen sie am Sabbat nicht mehr. So, die Zeit, der Sabbat, die Zeit, wo man sich Auszeit nimmt von dem, was man immer macht. Urlaub. Die Zeit, wo man zur Ruhe kommt von all dem, was man sonst immer, von dem man bedrängt ist, und was einem durch den ganzen Kopf geht, durch die Seele, durchs Herz, in seinen Händen, der Sabbat. Der Platz, wo man sich Zeit nimmt für seine Familie, für seine Nachbarn, für Gott, für all die, die man liebt und die einem wichtig sind, für Gemeinschaft. Wo es nicht darum geht, mich zu bereichern durch mein Geschäft oder nicht andere zu bereichern durch das, was ich tue, sondern der Zeit, wo ich sage, heute nein, heute komme ich raus aus allem, heute mache ich mich frei und heute bin ich einfach da mit denen, die um mich sind. Da schließt Gott mit ein. Christen, warum auch immer, machen aus dem Sabbat immer, ja, der Sabbat bedeutet, dass man dann Zeit mit Gott hat. Punkt. So ein Quark steht nirgendwo. Der Sabbat ist so heilig, Gott so heilig, weil da die Nächstenliebe praktiziert wird und man nicht an sich baut. Selbst als normaler Mensch, der nicht berufen ist, in der Mission sein Leben zu opfern, jeden Tag das Evangelium zu predigen, so ein, ist es ein Tag in der Woche, wo man einfach sagt, so, heute geht's nicht um mich, heute liebe ich meinen Nächsten. Und da ist Gott mit drin, weil liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Das sind der Sabbat, ein Tag, der uns frei macht und uns gesund hält. Auch Gott hat Sabbat gehalten. Ein Tag, wo man einfach sich zurücklehnt und sich Gedanken macht. Ein Tag, wo man sich zurücklehnt von dem, was man sonst, wo man abgelenkt ist, so ein, und wo man drauf schaut, so ein, und mal sich ein bisschen Ruhe gönnt und einfach mal nachdenkt, so ein, oh, das ist echt gut. Das könnte besser werden. Am siebten Tag hat Gott nichts gemacht. Am siebten Tag hat er sich das anguckt, was er gemacht hat, und hat gesagt, so am Ende, das war echt gut gemacht. Das gefällt mir. Das ist echt schön. Das macht mir Freude. Hat sich gelohnt. Und ich habe das gelernt in all den Jahren, weil ich war immer ein Verfechter von Urlaub und Freizeit. Ne? So ein, aber ich habe die Menschen gesehen, die den Sabbat nicht ehren, die nicht diese Zeit ehren. Für uns gibt's keinen Tag Sabbat mehr, wie für die Juden. Für uns ist jeden Tag Sabbat, wenn du so willst. Naja, auch nicht, aber ist egal. So, aber aber halt, für mich ist, ich habe die ganze Woche über Sabbate irgendwie so. 10 Minuten, eine halbe Stunde, manchmal nur eine Minute. Aber eine Zeit, wo ich einfach rauskomme. Ich habe mir dafür Orte geschaffen, weil ich brauche Praktisches. Jeder braucht das von uns. Bei mir ist es halt das Klo, ne? So ein, oder die Zigarette, so ein, oder weiß nicht. Es gibt so bestimmte Punkte, so wo ich einfach aus allem, was ich gerade tue und denke, rauskomme, ne? So ein, und wir, ich brauche das, ne? Weil ansonsten brennst du aus und dieses Burnout, das gab's schon immer. Das ist einfach eine Sache, dass der Mensch diese Ruhephasen verlässt. Dein Körper hält das nicht aus, dein Geist hält das nicht aus, deine Seele hält das nicht aus. Ist auch wissenschaftlich bewiesen, aber brauche ich nicht, weil es steht seit 1000 Jahren in der Bibel. So ein, ne, ich muss eine Stille finden, eine Zeit der Ruhe. So ein, ne, und viele verlassen das so ein, und werden dann müde und krank, so ein, körperlich auch. So ein, weißt du, nur ich und ich und ich baue weiter an meinen und meinen und das und das und das, was mir wichtig ist und bla und bla und du hast überhaupt, das ist wie Scheuklappen so und du siehst nur noch geradeaus auf deinen Plan so und vergisst alles andere drumherum, weil du siehst es nicht. Weil du so in Geschwindigkeit bist und wir müssen uns entschleunigen. Ne? So, und der Mensch Gottes ist verpflichtet, auch in dem Bereich das Gebot zu halten, weil das steht in den 10 Geboten. So ein, komm runter und nimm dir einfach Zeit für dich. Und nimm dir Zeit für deinen Nächsten. Nimm dir Zeit mal zum Atmen und zum Gucken. Und vergiss dabei Gott nicht. Der in all dem so gerne wirkt, ne, in der Stille vor mir ist Kraft. Im Warten auf mich. So, wenn du kraftlos bist und krank, so ich spreche aus Erfahrung, dann liegt es vielleicht daran, so dass du einfach den Wert vergessen hast von dem, was es bedeutet, mal rauszukommen vom Werken tun. Ja. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astort und Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb astoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen, und ich fluchte ihnen, und ich schlug etliche Männer von ihnen, und ich raufte ihnen das Haar, und ich beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. So ein, das war nicht so ein chilliger Typ Nehemia. Wenn es hart auf hart kam, so war der wie Jesus so ein, ey, das hier ist ein Gebetshaus und kein Ramschladen so, ne? Und schmeißt es raus. Ich meine, der kommt da rein zu The Beacher und hat da keinen Respekt. So, der sieht, was macht denn seine Klamotten hier? Rennt rein und schmeißt es raus. Ne? Der sieht die Ungerechtigkeit und streitet mit den Vornehmen, die sagen, ja, aber, nicht aber. So, ne? So, der kommt hierher und sieht das so, dass das Volk gemischt ist und nicht geheiligt, so wie Gott besagt hat, so, und der kommt rein und der streitet und der reißt ihn sogar an den Haaren, so, ne? Ich meine, dieser Mann hat eine Autorität bekommen von Gott. Viele sind so geboren und da sage ich nicht, dass das göttlich ist. Die sollten lieber lernen, sich zu beherrschen und sanftmütig zu werden, ne? Aber das darf man nicht falsch verstehen. Bei einem Mann oder einer Frau Gottes, da gibt's Momente, wo das angebracht ist. Gerade die in der Leitung sind, ne? So wie es auch angebracht ist bei den Eltern. Bei jedem Eltern. Dass es angebracht ist, so Sanftmut und Güte und Barmherzigkeit und Gnade walten zu lassen für seine Kinder. Aber es gibt auch Momente, wo man die Autorität einsetzen muss so, und wo man dann laut sein muss und sagen muss, so, jetzt reicht's. Und wenn man da an die Haare zieht, dann ist es halt so. Ne? Wo man den Computer aus dem Fenster schmeißt und sagt, das reicht jetzt. Ich habe dich oft genug gewarnt, fertig. Selbstschuld. Jetzt spare für einen neuen. So ein, weißt du, es gibt einfach Sachen so, wo wir Autorität haben. Punkt. Und wenn wir die nicht einsetzen und die Autorität nicht benutzen als solche, dann sind wir anti-autoritär und dann ist es Sünde. Das ist, dann liebe ich mein Kind nicht. Ne? Ist genauso der Pastor mit der Gemeinde. Es gab schon Situationen, da musste ich auch schreien. Oder laut sein und ernst sein und klar sein und rausschmeißen. So, ne? Ne, wo dann viele entsetzt sind, weil ich vielleicht sonst immer ruhig bin, so, aber es gibt einfach Momente, ich würde mich danach, und ich habe das, es gab Zeiten, ich musste das lernen. Da war ich leise und ruhig und habe das nicht gemacht, aus Angst. Und ich bereue es bis heute. Und diese Geschichten gehen nicht aus meinem Herzen in meinen Kopf und kommen in bestimmten Situationen immer wieder und ich denke so, ich hätte ich damals andere Weisheit gehabt, ich hätte ihn vielleicht gerettet. Ging aber nicht, weil damals war ich so, wie ich bin und so weiter. Ne? So, von daher mache ich mir jetzt keine Vorwürfe mehr, aber es bleibt trotzdem hängen. Ne? Wer nur den Kleinsten zur Sünde führt, den ist es besser, dass er gleich stirbt. Sich einen Mühlstein nimmt, ins Meer schmeißt und nicht mehr hochkommt. Bevor er noch mehr Scheiße baut. Ne? Das sind, und so ist es wichtig, dass wir mild sind und sanft und gütig und barmherzig. In Wahrheit und in der Liebe und in der Gnade Christi, weil wir selber wissen, wir sind nicht besser als unsere Kinder oder unsere Nächsten. Oder unsere Ehefrau oder Ehemann oder wer auch immer. Mutter, Vater, Chef. So, ne, aber trotzdem gibt es Momente, da muss man hart durchgreifen. Ansonsten liebt man nicht und dann ist man nicht in der Wahrheit. Ne. So, eins der schlimmsten Sachen, die ich finde, so ist diese anti-autoritäre Beziehung, Erziehung. Jetzt sind ein paar Jahre rum, die Kinder sind älter geworden. So, und du siehst, dass die überhaupt keinen Respekt vor Autorität haben. Nirgendwo. Nicht im Kindergarten, nicht in der Schule. Nirgendwo. Von niemandem. Vor keinen Fremden, vor keinen Erwachsenen, vor keinen Älteren, vor ihrer Eltern nicht. Sind Selbstbestimmer, die desillusiert so irgendwie durch ihre Welt rennen so und selbst Guru sein wollen und irgendwas Tolles. Ja? So, ist ein Riesenproblem. So, dürfen wir nicht erziehen. Warum? Weil Gott uns nicht so erzieht. Wen er liebt, den züchtigt er. Und Zucht bedeutet, ich spreche da rein und setze Grenzen. Egal, ob es da Geheule gibt und Gemeckere oder nicht. Ja. Weil ich liebe und weil ich das Beste will. Ja. Aber warum ist das so schlimm? So, dass ein Jude und ein Nicht-Jude, ich meine, viele davon haben ja nur von Gott gehört, sind in der Welt groß geworden, geboren worden, haben sich dort verliebt oder was auch immer, politisch da zusammengefügt oder was auch immer, so, ne, und jetzt nehmen sie Familien mit zu diesem neuen Jerusalem, das gebaut wird. So, warum ist das so schlimm? Warum regt Nehemia sich da so auf? Ne, weil das Resultat davon nie gut ist. In Vers 26 hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein Königreich gleich. Und er war von seinem Gott geliebt und er setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die Frauen zur Sünde. Und nun muss ich von euch hören, dass ihr dieses ganze große Unrecht tut und auch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt. Und es ist eine Sache, die musste ich hart lernen, weil ich das nie verstanden habe, sondern das nur als Gesetz von meinem Pastor oder Christen kannte. Warum darf ein Christ und ein Nicht-Christ nicht zusammen sein, wenn die sich lieben? So, was ist daran so schlimm? Und heute ist es super populär, aber wenn ich nachdenke, das wird im Korintherbrief, in dem Neuen Testament wird es mehrmals angesprochen, hier wird es angesprochen, noch weiter zurück im Alten Testament wird es angesprochen, bei Mose schon so. Und ich meine, das ist kein neues Problem und es ist auch nicht mehr und es wird mehr ein Problem. Nur wenn ich Predigten lese von Leuten, von Predigern, die vor 200, 300 Jahren gelebt haben und gepredigt haben mit Feuer und in Wahrheit so, und das könntest du auf heute anwenden, das hat sich nicht geändert. Ne? Das ist einfach ein allgemeines Problem. Aber warum ist das so schlimm? Ich musste das lernen. Ne? Paulus sagt, hey, heirate, wen du willst. Da brauchst du nicht so wie ich. Ich bin dieser Romantiker. Ich habe immer auf meinen Deckel gewartet. Ich habe auch als Christ gesagt, es gibt nur eine Frau, die hat Gott für mich gemacht und auf die warte ich und ich will sein absolutes Ja mit einem Wunder und dann gehe ich diesen Bund der Ehe ein. Aber andere haben das halt nicht im Herzen, ne, sondern die heiraten halt, wer zuerst kommt und fertig. Ne? Und das funktioniert, wenn man in Christus ist. Ne, Paulus hat gesagt, heirate, wen du willst, aber in Christus. Und ich muss es echt hart lernen, weil ich habe die ersten Jahre hier nicht ermahnt und es waren schon so viele Menschen hier, so Christen, die unterwegs waren mit Gott, die sich geheiligt haben, die der Wahrheit nachgegangen sind, die gerettet waren und die sich dann aus Ungeduld verliebt haben und ihren Gefühlen nachgegangen sind und ihren Gedanken nachgegangen sind und dann einen Bund eingegangen sind mit einem Nichtchristen. Das klingt ziemlich altmodisch. Aber keiner von denen, das waren etliche, keiner von denen ist hier geblieben im Gottesdienst oder in irgendeinem anderen. Manche davon haben geheiratet dann, haben jetzt Kinder, haben Berufe und ein Leben zusammen und das ist was Schönes. Ich denke, Gott flucht da auch nicht das Leben oder sonst was, weil dieser Bund ist eingegangen und auch der nichtchristliche Ehebund ist Gott heilig, denke ich. Aber ich habe gesehen, was die Frucht daraus ist und die Frucht ist nicht Gott. Ich habe auch mit Ehepaaren kennengelernt, die Nichtchristen mit Nichtchristen verheiratet sind und trotzdem brennend sind für Christus und ihn lieben und viel lesen und viel beten und danken und vielleicht Bibelkreise machen. Ne? Aber ich habe auch das Resultat davon gesehen und die Frucht, die eigentlich auf dem Herzen haben, so zu missionieren oder zu Gottes Leben zu geben, anderen zu teilen, wurden gehindert von ihrem Ehepartner. Weil die Ehe muss ja auch funktionieren. Und da muss man sich ja auch Opfer bringen und da muss man sich ja investieren, auch dem anderen gegenüber einen Kompromiss machen. Ne? Die halt echt beladen sind, einfach nur mit der Sache ich kann Christus nicht so leben, wie ich das auf dem Herzen habe und in meinem Herzen brennt. Weil mein Mann will am Wochenende weggehen. Mein Mann will Urlaub machen oder meine Frau. Ein Paar, das hier war, über 3-4 Monate. Der will nicht schon vom Gottesdienst und so gehe ich, aber dann ist unser Gottesdienst, aber unsere Ehe am Sonntag auch gespalten. Ne? So ist so oft, dass ich jemanden brauche, den ich vertraue und mein Mann oder meine Frau, in dem Fall war es ein Mann, ist der Part in meinem Leben, der mein Vertrautester ist, mein engster Freund, dem ich wirkt, der mich komplett kennt, so wie ich bin und den ich kenne und, ne? Aber das ist eine Sache, die halt nicht versteht. Das ist eine Sache, da bin ich und bleibe ich alleine. Ne? So ein, und es tut weh, so ein, das ist eine Sache, wo Gott sagt, es tut nicht gut, du kannst nicht zwei Herren dienen. Es wird immer eine Spaltung geben. Ne? So ein, und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, so wenn ihr euch verliebt, lasst jemand sein, der deine Vision teilt. Das muss kein Superchrist sein, aber es sollte jemand sein, der Jesus lieb hat, wenigstens. Ne? Mit dem du zusammen mal kämpfen und beten kannst. So ein, jemand, der keine fremden Götter. Und was sind denn diese Götzen? Was ist denn das Problem bei Salomo? Ich meine, der Mann hat ja nur echt alle Weisheit und Erkenntnis. Reichtum auch, keine Sorgen. Ne? Oh, ich dachte, wie viel? 1000 Frauen? 700 Nebenfrauen? 300 Ehefrauen oder so? Ne? So ein, also sexuell war der auch befriedigt. Ne? So ein, weißt du, dieser Mann hatte, musste noch nicht mal bei seiner Frau leben. Ne? Der hat die dann abgeschoben. So, die haben ja ein eigenes Haus bekommen und konnte weiter Single-Leben führen. Ne? So ein, weißt du, dieser Mann mit all dem, was sich so viele Menschen nur wünschen und denken, wenn ich da an dem Punkt wäre, so das wäre ein Leben, ich wäre einfach nur glücklich. Ne? Aber das Ding ist, mit all seiner Weisheit und Erkenntnis und auch Liebe Gottes so, ne, die Frauen haben ihn halt ihr na, worauf baut man? Worauf baut man? Fundament. Ihr Fundament mitgegeben, ne? So ein, und ihre Wünsche und ihre Dringlichkeit und ihre Ansichten und Vorstellungen, ne? So ein, weißt du, und da ist keiner gefeit, weil wenn du zusammenkommst, wirst du eins. Ich hatte vor Christus einige Beziehungen und die gingen lange und ich weiß, was das bedeutet, du wirst eins. Das hat mit dem Heiligen Geist und Gott überhaupt nichts zu tun. So ein, das betrifft Gottlose wie Gottesfürchtige. Man wird eins. Und wenn man sich dann trennt, dann gibt es eine Zerstörung und es bleibt eins an anderen. Und man nimmt einfach Wunden und Verletzungen und Probleme von jemand anderes mit. Und seine gibt man denen. Ne? Man ist nicht der gleiche wie vorher. Das sind, aber auch das Denken nimmst du an und auch bestimmte Handhabungen. Und das ist halt die Sache. Du lädst ja einfach Dinge in dein Haus, die dort wohnen. Und es gibt nur bestimmten Platz in unserem Haus, in unserem Herzen. Also muss irgendwas Platz machen. Weil der Neue bringt sein Zeug mit. Das ist einfach so. Aber wir sind leergefegt, so, und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und bei uns ist es genauso wie hier, so, ein, ne, es wird, es wird, nimmt einfach das, was eigentlich kostbar ist und Freude bringt und Frieden und Freiheit, Lob und Dank, wird ersetzt. Ne. Ich bin in der Hinsicht hart geworden, so weil ich nicht mehr zulasse, andere zu schaden, nur weil ich mich nicht schaden will. Und bin da ganz klar geworden. So ein, weil auch da sind bestimmte Geschichten, die ich immer wieder bereue, wenn ich drüber nachdenke. Das hier war jetzt eher so, so dieses physische Mischvolk. Ne? Zuerst hier in den ersten Versen haben wir eher so ein geistliches Mischvolk. Ne? Weil da hat Israel kam aus der Wüste, so ein, und die Ammoniter und die Moabiter so ein, wollten ihnen kein Wasser und Brot geben, sie nicht unterstützen und helfen, sondern haben gesagt, hier zieht hier vorbei, so lasst uns in Ruhe. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Und dann hat Gott in seinem Gesetz zu Mose gesagt, was für jeden Juden nachhinein gilt, so wie es hier steht, ewig, so ein, die haben mit euch nichts zu tun. Und das ist so ungefähr wie das Bild, das Christus gegeben hat. Du bist mein Bruder, meine Familie. Du hast mir Wasser gegeben, als ich mir durstete. Du hast mir Brot gegeben, als ich Hunger hatte. Du hast mich im Krankenhaus besucht. Du hast mich gekleidet, als ich nackt war. Wann haben wir das gemacht? Jedes Mal bei jedem kleinen Bruder oder Schwester, so, dem du das gegeben hast, hast es mir gegeben. Dich kenne ich. Du hast mir oft gedient. In deiner Liebe und Barmherzigkeit. Und bei den anderen sagte, ihr geht ins Fegefeuer, so, weil ihr habt mir kein Wasser, kein Brot gegeben, ihr habt mich nicht bekleidet, als ich nackt war, ihr habt mich nicht besucht, als ich im Krankenhaus war oder im Gefängnis getröstet. Hä, wann haben wir denn das nicht gemacht? Naja, weil ihr habt euch nie investiert in eins eurer Geschwister, in denen ich wohne, in denen ich bin. Also habt ihr mir nicht gedient. Ja. Das hier ist eine geistliche Sache, ein geistliches Gesetz, das feststeht, und doch da haben sie Sünde begangen. Ja. Was für mich heute eher sowas bedeutet, was Paulus anspricht, diese Irrlehren, wo er sagt, mit denen esst noch nicht mal, habt mit denen keine Gemeinschaft, die Christus nicht anerkennt, so wie er ist. Da kann euch ein Engel irgendwas sagen oder sonst was, die sind verflucht. Die sich um Gott selber bauen, und nicht Christus lieben und annehmen, so wie er ist. Die können ihn nur nicht später nochmal kreuzigen oder sowas, wenn sie da denken, weil es wäre Blasphemie, Christus nochmal zu kreuzigen. Ja. Das sind, wo ich auch in mir halt sehe, das macht krank. Ne? Wenn ich der Heiligkeit entgegenkomme, die Heiligkeit ist für mich Gott. Und unheilig ist für mich das, was Gott los ist, was ohne Gott irgendwie ist. Ne? Wo ich halt auch aufräumen muss und sagen muss, in mir immer wieder, wo Gott reinspricht, durch Brüder, Schwestern oder durch seinen Geist oder dadurch, dass ich Bibel lese, das ist nicht die komplette Wahrheit, und dann muss ich umdrehen davon und das akzeptieren und sagen, ja, deine Wahrheit ist viel größer als das, was ich weiß. Ne? Und ich habe etliche kennengelernt, und ich glaube, das ist ein Zeichen der Zeit, was schon immer da war. Einen anderen Christus, ein anderes Evangelium, einen Kompromiss zu machen und sich selbst irgendwie einen Glauben zu basteln, der modern ist, für sich passt und für sein Umfeld. Das war schon immer da, aber ich glaube, das ist eine Sache, die wächst, je näher Jesus rückt. Ja. Sich selber einfach Gott zu machen. Ja. Und nicht Gott zu lieben, so wie er ist. Und ich finde das echt schwer. Wir haben öfters die Diskussion hier, ne, was macht man, wenn jetzt hier genderisierter Mensch reinkommt und sagt, hey, Jesus, Halleluja, und ich bin von neuem geboren und bla und plupp, nenn mich es. Das ist voll kompliziert, was soll ich machen? Ne? Jetzt habe ich keine Antwort, von daher werde ich auch keine geben, aber ich bin gespannt auf die vielen Nächte, die ich dann nicht schlafen werde, um Antwort zu kriegen. Ne? Aber ich denke, das wird immer komplizierter, sich mit der Wahrheit Christus einfach so zu lassen, wie er ist, für seinen Nächsten. Und da gibt es Herausforderungen, die echt schwer sind. Allein das Beispiel vorhin, aber wir lieben uns doch, wo ich aber als Pastor dastehen muss und sagen muss, zu was stehe ich jetzt? Und das ist echt schwer, weil du siehst den Menschen und du magst auch nicht, jemanden zu verletzen. Ich wurde gefragt bei einem Pärchen zum Beispiel, ob ich nicht zu ihrer Hochzeit kommen darf und kann, um Gottes Segen auszusprechen über die Ehe. Und ich hatte eine schlaflose Nächte. Weil, warum nicht? Oder? Aber dann stehe ich an deinem Namen und spreche in deinem Namen. Also was willst du? Ist es dein Name oder ist es nicht? Ich meine, die heiraten ja, dann ist ja keine Sünde mehr. Oder was? Das ist so kompliziert, ne? Weil du kannst nicht einmal mit der Bibel kommen, Kopf schlagen und dann hast du eine Antwort und fertig. Was machst du denn? Was ist Wahrheit? Was ist Liebe in dem Moment? Was ist Gottes Wille? Ne? Und manchmal muss man nach Gottes Willen echt dringen. Im Endeffekt wusste ich, ich musste nein, musste da absagen, weil ich hätte es nicht mit reinem Gewissen machen können. Ich habe nicht Gottes Segen dafür. Und ich bereue nichts. Ich weiß, das wäre noch eine Sache, die ich bereut hätte, hätte ich dann trotzdem gesegnet. Ne? Aber hey, manchmal ist es wirklich schwer, Stellung zu beziehen. Für Christus, so wie er nun mal ist. Gerade heute. Ne? Aber es lohnt sich, da keine Mischehe zu machen, sondern zu sagen, nein, ich bleibe rein, ich bleibe in Gott und ich nehme ihn so, wie er ist und so. Ich schäme mich auch nicht für meine Frau. Und machst du vor euch Angst, als er eigentlich ist. Und ich bin dankbar, dass sie das mit mir auch nicht macht, hoffe ich. Ne? Und einer von den Söhnen, damit wir zu Ende kommen jetzt, und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des Hohepriesters, hatte sich mit Sanballat, den Horoniter, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. Und so reinigte ich sie von allen Fremden und setzte die Dienste der Priester, der Leviten ein und wies jeden seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Überleg mal, der Hohepriester selber, so der Mittler zwischen Mensch und Gott bei den Juden, macht aus politischen Sinn einfach einen Bund mit seinem Ballard und die werden Familie halt. Ne? So ein, um in Ruhe gelassen zu werden von den Leuten draußen und so, aber auch das beeinflusst halt alles. Ne? Weißt du, und ich bin immer der Auffassung gewesen, Kirche und Staat haben nichts miteinander zu tun. Das ist auch meine Meinung, okay? Aber ich denke, Gott macht da eine Trennung, Christus macht eine Trennung, ich mache auch eine Trennung. Ich glaube, die Christen sollen den Staat segnen. Ein Licht und ein Vorbild sein, eine Hilfe. Ne? Und der Staat, der von Gott eingesetzt ist, macht, was er will. Ich bin dankbar für jeden Christen, der im Staat arbeitet zum Beispiel. Davon rede ich jetzt nicht, aber das sind Berufungen. Ne? Aber ich denke, der normale Mensch, die normale Gemeinde, sollte für Gott sein, für Gott leben, für seinen Nächsten. Und einfach nur Licht und ein Segen sein für alle. Und für die, die in Ämtern sind oder die, die ihr Leben auf Gefahr setzen, so wie die Polizei oder sonst wer, die Weisheit haben müssen, wie die Richter oder sonst wer, dafür beten. Dass sie die auch bekommen und den Schutz kriegen. Gott sorgt für das Sein und das ist eine Sache, die er mir übernatürlich halt, seit ich mich bekehrt habe, gezeigt. Und ich bin dankbar dafür, weil ich kenne nicht viele, die diese Berufung haben, so heute, in Deutschland zumindest. Außerhalb kenne ich einige. Aber die Berufung, mir zu zeigen, durch mich zu zeigen, hey, ich bin Gott, ich sorge, sogar in Deutschland. Ohne Logik, ohne Verstand, ohne Regeln, außerhalb der Normen. Ich bin fähig dazu. Ne? Und das muss ein Lehrer auch für uns sein. Wir brauchen nicht auf fremde Hände und auf fremde Arme zu vertrauen, auch wenn Gott die benutzt manchmal, das ist jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Gott benutzt Ägypten, um Israel zu segnen, oft. Aber im Allgemeinen heißt es, Vater, gib du mir mein tägliches Brot heute. Das ist keine Dummheit, das ist der Mensch, der wirklich klug ist. Weil der lebt ohne Sorgen. Ne, und die Sorgen des Geldes, ne, und ist die Wurzel alles Übels, die Geldliebe, und die Sorgen des Geldes, das ist eine starke Sorge, die sehr viel beeinflusst, auch Beziehungen. Ne. Sich zu entspannen würde und um zum ersten zurückzukommen, zu dem Punkt zu kommen, einfach ruhig zu sein und zufrieden und einfach zu wissen, ich bin in seiner Hand und er wird für alles sorgen, das ist dieser Segen, den Gott durch Christus uns geschenkt hat. Und wer das will, der kann es empfangen. Du musst es halt nur nehmen und nutzen. Ne? Das hier ist eine Entscheidung. Wie ich vorhin gesagt habe, Gott sagt zu uns als Befehl, hey, mein Wille für dich, Mensch Gottes, ist, dass du heilig bist. Ne? Ein paar Verse später sagt er, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, also habt Gemeinschaft mit mir, seid in allem dankbar, also verbring deine Zeit damit zu gucken, was du hast. Und du hast Grund zum Danken. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und den Geist, den dämpft nicht. Heiligkeit ist, dass ich mich... Ich glaube wirklich, wenn ich mich in meine Seele, wenn die glückselig ist, wenn ich mich wirklich freue, wenn ich wirklich Frieden habe, wenn ich wirklich dankbar bin, jetzt, lebe ich ein heiliges Leben. Weil für mich gibt es eh nur das Zentrum Christus. Darauf baue ich alles und damit fixiere ich alles. Ne? Und wenn ich wirklich auf ihn sehe und in ihm bin, dann geht es mir gut und dann sehe ich auch, ich habe alles, ich brauche mich nicht zu fürchten. Dann ist diese Last klein und gering. Aber es ist eine Entscheidung, die ich als Mensch treffen muss. Und das ist diese Gegenbalance zu diesen ersten 12 Versen. Ne? Wir sollen uns freuen, Sohn, an der Güte und der Barmherzigkeit Gottes, aber an uns liegt es, ob wir nur heilig wandeln oder nicht. Gott hat dafür alles vorbereitet, aber das ist meine Entscheidung, aufzuräumen. Und wenn ich in meine Wohnung denke, ich bin immer ein chaotischer Mensch gewesen, bei mir sah es immer chaotisch aus. Als Single in meiner Single-Küche, da war oft der Schimmel irgendwo auf dem Teller und so, ne? So ein Sag guten Tag. Also aufräumen, das war das Letzte, was ich getan habe und woran ich gedacht habe. Ne? Das hat sich auch nicht geändert. Außer dass wir den Schimmel manchmal. Aber Gott ist nun mal ein Gott der Ordnung. Und ich war immer stolz drauf, ein chaotischer Mensch zu sein. Ne? Irgendwie schon, wenn ich darüber geredet habe, war ich schon stolz drauf, auch dass ich Kind bin als Mann, war ich immer stolz drauf, sowas Dummes. Ne? Aber wenn ich dann die Realität sehe, ne, ich bin genauso ein Kind der Ordnung wie jeder andere Mensch, weil wir in Ordnung und Ausordnung und zur Ordnung geschaffen sind. Weil, wenn mein Zimmer, meine Wohnung aufgeräumt war, dann habe ich mich immer wohl gefühlt. Und das genossen, dass es so sauber ist. Ne? Keiner liebt das Chaos und die Unordnung. Wir sind nur zu faul aufzuräumen. Ne? Und ich merke das so, wie schnell das bei mir dann wieder ist, dass mir die Disziplin halt fehlt, weil sie nicht da ist. Und jede freie Stelle, die sauber ist und ordentlich und mir so viel Freude gibt und Freiheit, ich dann nach und nach wieder belade mit irgendwelchem Zeug, weil es frei ist. Ne? Und die Wohnung ist mit 6 Kindern sowieso, drehst dich einmal um, ist schon wieder Chaos. Überall. Ne? Und das Ding ist halt und das ist Disziplin und das ist eine Frucht des Geistes. Und ich glaube fest so, auch wenn ich dem nicht entspreche als Mensch, aber ich glaube fest, das ist eine Sache, das ist Heiligung, gehört mit dazu und wir müssen das Disziplin lernen, weil wir Ordnung brauchen, um frei zu sein für anderes. Ist zu lernen, einfach Ordnung zu belassen, treu zu sein in den Kleinen. Und weißt du, wenn du mal überlegst, sag mal, deine Wohnung ist jetzt ordentlich, du isst was, ne? Du sitzt am Tisch und dann willst du irgendwas machen. Es ist nur was Kleines, diese Schüssel und diesen einen Löffel zu nehmen, zum Geschirrspüler zu laufen, die Tür zu öffnen, das Ding reinzupacken und zuzumachen. Und es bleibt Ordnung. Ne? Und ich verstehe es nicht, weil ich lasse die Schüssel dann liegen und gehe weiter. Ne? Und dann kommt auch noch Abendbrot und dann kommt der nächste Tag. Ne? Und nach 1-2 Tagen sehe ich dieses Chaos, wieder diese Unordnung und ich denke, das ist mir viel zu groß und viel zu viel. Das mache ich morgen. Und nicht jetzt. Jetzt bin ich zu müde. Ne? Und das Chaos wächst und wächst und bis zu dem Punkt, wo du dann irgendwann Gott sei Dank einen Rappel kriegst und einfach sagst, heute mache ich das. Und du fängst irgendwo an und du hörst nicht auf und auf einmal, pum, 3 Stunden später alles ordentlich. War gar nicht so schlimm. Ne? Ging schneller als gedacht. Und du fühlst dich wieder wohl und du genießt das und bist stolz auf dich. Dass alles so schön, friedlich und frei ist. Ne? Und das ist eine Illusion. Eine Illusion, dass wir Chaoten sind. Weil wir fühlen uns da drinnen nicht wohl. Auch wenn du stolz drauf bist, dann bist du nur dumm. Ne? Genauso wie jeder Mann dumm ist, der sagt ja, ich bin immer noch ein Kind. Du bist einfach nur dämlich und jung. Ne? Weil wir Männer wollen Männer sein und Männer weiben, das ist viel wichtiger. Ne? Das ist halt nur Mangel an Disziplin, mehr nicht. Weil es viel zu groß und viel zu viel scheint. Ne? Hey, Gott hat uns berufen zur Heiligung und das ist eine Sache, die muss ich in Angriff nehmen und ihr auch. Und das ist eine Überwindung, ein Selbststerben. Ne? Aber es tut gut, wenn Ordnung bleibt. Und ich glaube, das ist das, was Gott mir halt so hier aufs Herz gelegt hat, dieser Punkt halt hey, selbst wenn ich gerade nicht rede und irgendwas verändere und tue, dann bleib einfach treu in dem, was ich dir schon gezeigt habe. Weil es lohnt sich, du hast Ordnung und diese Ordnung zerstört nicht dein Umfeld, deine Beziehung, deine Ehe, deine Gemeinde, dein geistliches Leben, deine Aufgaben und deine Berufung, die du hast, sondern die bringt einen Segen. Bringt da Ordnung rein. Die Heiligkeit hat gute Früchte, die Gott entsprechen. Ja. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Dieser Mann hier ist demütig. Dieser Mann wusste jedes Mal, ne, und er hat so oft gesagt, gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütten erwiesen habe. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Ne, dieser Mann wusste so, dass seine Werke allein, der hat Krasses bewirkt hier, ihn nicht erretten. Ne. So ein, es ist Gottes Gnade, die ihn rettet. Ja. Aber hey, stell dir mal vor, dieser Mann wäre so faul gewesen, so wie mancher von uns. Und so bequem und so selbstsüchtig, dass er sich nicht einmischt, sondern lieber ein gutes Vorbild bleibt so ein, und nicht aneckt. So ein, stell dir mal vor, dieser Mann hätte seine Bequemlichkeit geliebt so und hätte, wäre nicht aufgestanden, hätte diesen Monate Weg nach Jerusalem und dann dieses andauernde Gemecker und dieses große harte Treiben und die Feinde und alles und hätte dann nicht mit angepackt. Und selber Mauer gebaut. Ne? So ein, stell dir vor, dieser Mann wäre so bequem gewesen, hätte nur für sich gelebt. So, dann wäre dieses große Werk hier nicht passiert und wir hätten nicht dieses Tagebuch. Aber nichtsdestotrotz, das hier rettet ihn nicht und das macht ihn nicht zum Mann Gottes. Ne? Das hier ist nur einfach ein Resultat daraus, dass da ein Mensch ist, der treu ist und Gott liebt und seinen Nächsten. Und da kommen Werke, die andere berühren. Und die andere dazu bringen, zu sagen, oh, jetzt will ich auch nicht faul sein, jetzt stehe ich auf und jetzt packe ich es an. Ne? Also lass dich nicht betrügen vom Teufel, so, und dass du also bist. Da ändert sich nie was. Ne? So ein Vater, und ich weiß und kenne die Bereiche, die du mir gezeigt hast, so, wo es mir an Disziplin mangelt und wo ich auch nicht weiß, woher ich sie nehmen soll. Ich danke dir, dass das auch eine Frucht vom Heiligen Geist ist, vom Wandel in dir und von dir in einem Kleinen treu zu sein. Vater, ich will nicht nur die Gnade anstreben, sondern auch die Heiligung. Ja, nicht nur, damit es mir besser geht, sondern damit ich kein Schaden für andere bin, sondern ein Segen. Christus, ich bitte dich, dass du uns durchleuchtest und durchforscht, dass du uns aufzeigst, die Bereiche, und ja, uns das gleiche Herz gibt, wie das Volk hier, das die Ermahnung gehört hat und umgekehrt ist und sauber gemacht hat. Und sich nicht gewehrt hat. Ja, ich will nicht wissen, was für ein Schmerz das war für diese Ehen, ja, für die Frauen, für die Kinder, so ein, dass die aus dem Lager rausgehen, ja, und ein eigenes Leben führen. Ich will nicht wissen, wie stark der Schmerz war, sich zu entscheiden, mit der Familie zu gehen oder ohne die zu leben, Herr, ich, das war bestimmt nichts Einfaches, sondern das war ein Sterben. Ja, aber trotzdem war die Bereitschaft da zum Segen vieler, nämlich für all die, die danach kommen. Und ich bitte dich auch für uns, dass du uns reifen lässt, so dass wir Vorbilder sind und Zeugnisse. Nicht nur für deine Gnade und Liebe, sondern auch für deine Reinheit und deine heilsame Wirkung, deine Heiligung. Ja, mach du deinen Namen durch uns groß. Ich danke dir, dass du dadurch auch unsere Liebsten rettest und unsere Beziehungen und am Ende auch uns. Hilf uns, das Maß zu finden zwischen Sanftmut und Autorität und Härte. Ich danke dir, dass du in der Masse gesehen sanftmütig bist. Aber ich danke dir auch für die einzelnen Momente, wo du kommst und härter redest. Ja. Deine Liebe ist einfach nur vollkommen. Also mach deine Liebe groß in uns. Amen.